Ich freue mich ganz herzlich, alle begrüßen zu dürfen zu unserem Gottesdienst. Wir machen weiter in den gewohnten Hebräerbrief mit einem ganz neuen Thema, nämlich Jesus, das bessere Opfer. Wir wollen uns Gedanken machen, was im Hebräerbrief dazu steht. Ich lese aus dem Hebräerbrief, vorgeschlagen wurde von Vers 1 bis und mit Vers 39. Ich lese jetzt von Vers 1 bis Vers 18 und ich lese aus der Hoffnung für alle. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die, die Opfern niemals vollkommen machen durch die Jahr für Jahr gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die Gott dienen, ein für allemal rein geworden wären und keine von Sünden beschwertes Gewissen mehr hätten? Vielmehr geschieht durch die Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, Jesus spricht das, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und sie gefallen dir nicht, welche doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns auch aber der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihre Sünden und ihre Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünde ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Soweit Gottes Wort. Ich möchte beten. Herr, du gibst Gnade, damit wir dein heiliges Wort auch richtig verstehen. Danke, dass du zu uns Menschen redest und in deinem Wort zeigst, wie lieb du uns hast und welches große Interesse du an uns Menschen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Ich möchte ein paar Gedanken durchgehen, anschauen mit euch. Erstens, warum wurde dieser Brief geschrieben? Dann, Um das besser zu verstehen, wollen wir ganz kurz die Stiftshütte und den Opferdienst anschauen und dann übergehen über die unantastbare Erhabenheit von Jesus Christus und seinem Werk über den alten Bund. Dann kurz anschauen der Begriff Opfer und dann Jesus, das bessere Opfer und zum Schluss das Angebot. Die Abschrift dieses Briefes ist so um 65 rum geschehen. Um 70 ist der Tempel zerstört worden, da da nichts erwähnt wurde, geht man davon aus, dass der Opferdienst damals noch im vollen Gange war. Der Brief ist an ein Fachpublikum geschrieben. Ein Jude schreibt an Juden. Das heißt, die kannten sich in der Gesetzgebung, in der ganzen Liturgie und in all diesen Dingen aus. Und es ist ein Brief an die zweite Generation. Also es sind gut 30 Jahre vergangen in der Zwischenzeit, bis dieser Brief geschrieben wurde. Und es gibt nun in allen Gemeinden und überall einen Generationswechsel. Und die zweite Generation kommt jetzt so langsam ans Ruder, an die Regierung. Und deshalb ist das auch ein Brief an diese zweite Generation. Später im Brief schreibt er Erinnerungen an die Juden. Er will sie also daran erinnern, woher sie kommen und was sie alles erlebt haben. Er schreibt über ihr Leiden, dass sie schwere Verfolgung durchmachen mussten, dass das Leben nicht immer so glänzend war und dass ihnen sogar die Güter weggenommen wurden. Also sie sind Jesus gläubig geworden und die Folge davon war, dass im Grundbuch meines Hauses nicht mehr mein Name drin stand, sondern ein anderer einfach und weg war's. Und da sagt er, und ihr habt das mit Freuden getragen. Also Jesus war für sie eine unglaubliche Stütze und Beistand in allen, allen Dingen. Die zweite Generation ist vermutlich müde geworden. Ich glaube, wir können das auch gut nachvollziehen. Wenn unsere Eltern immer verfolgt werden, dann sind, ob wir wollen oder nicht, auch als Christen Ängste in der Familie da. Das geht nicht spurlos an uns vorbei und auch nicht spurlos an den Kindern. So sind also die geprägt über 30 Jahre von Verzicht, von Auslachen, von Verspotten, von all diesen Dingen. Und ich kann verstehen, wenn diese Generation einfach müde geworden ist, sich immer nur verspotten zu lassen, sich immer nur als Abschaum in der Gesellschaft zu sehen, das ist nicht arg erbauend. Sie sind müde geworden und somit überlegt man, wie könnte ich von diesen Lasten mich befreien? Und da ist ja dieses berühmte Wort, wir könnten Kompromisse eingehen. Wir könnten Kompromisse suchen, denn die Verfolgung, die wir erleiden, vorwiegend noch von den Juden, also diese Verfolgung ist, weil wir den Opferdienst und das Priestertum einfach kategorisch ablehnen und sagen, es ist ein neuer Bund geworden. Der alte gilt nicht mehr. Das ist vorbei. Neu ist es geworden. Und Jesus ist der Stifter. Wenn wir jetzt Kompromisse suchen, dann könnten wir ja überlegen, wie könnten wir das mit dem alten Bund machen, damit wir nicht mehr so verfolgt werden. Ist es dann wirklich nötig, so kategorisch das abzulehnen, oder könnten wir Wege finden, um die andere Seite zur Mäßigung aufzurufen? Also eigentlich eine durchaus gängige Vorstellung, die, glaube ich, auch bei uns dann sehr, sehr schnell aufkommen würde. Wenn wir diesen Brief lesen, dann können wir eigentlich nicht ganz so viel mit diesem Brief anfangen. Also wenn ich damals meiner Frau, meiner zukünftigen Frau, einen Liebesbrief geschrieben habe, dann war da Spannung drin. Viel Spannung, Liebe, Sympathie. Und sie hat den Brief gelesen mit denselben Empfindungen. Den Menschen lieb ich. Also es sind in Briefen drin riesige Emotionen, große. Und diese Emotionen können wir nicht nachvollziehen, weil wir erstens nicht jüdisch sind und zweitens nicht in dieser Generation gelebt haben. Also bei uns kommt diese emotionale Seite dieses Briefes doch zu kurz. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie könnten wir das versuchen nachzuvollziehen? Dass wir diese emotionale Spannung irgendwie verstehen. Es fiel mir nicht einfach, Beispiele zu finden, aber zwei will ich erwähnen. Ein Liebespaar, das sich lieb gewinnt. Und irgendwann stellt der eine fest, das passt nicht. Aber der andere Teil, bei dem passt es. Und eines Tages kommt er nach Hause, früher war es ein Brief, heute ist so eine lästige Nachricht, und da steht drin, ich mache Schluss. Punkt. Was läuft da in uns Menschen ab? Abwertung. Der will mich nicht mehr haben. Also da ist eine Menge an Emotionen drin. Und so ähnlich war dieser Brief früher ganz emotional verbunden mit dem Gottesdienst. Und jetzt gilt das alles plötzlich nicht mehr. Früher von noch einer Stunde tief verbunden mit der Freundin und heute aus, fertig, vorbei. Das gibt eine unglaubliche Spannung. Da fließen Tränen und viele andere Dinge. Oder du bist ein 20-jähriger junger Mann oder Frau, lebst glücklich in einer Familie und als 20-Jähriger erfährst du leider nicht von deinen Eltern, sondern von irgendjemand, dass deine geglaubten Eltern nicht deine leiblichen Eltern sind. Ein unglaublicher Schock, das wirft junge Menschen so aus dem Gleichgewicht. Die müssen ihre neue Identität finden, eine neue. Also Briefe enthalten sehr viele Emotionen, die bei uns hier eben leider nicht so zum Tragen kommen, weil wir nicht in dieser Zeit stehen. Sie haben nun sich für Jesus entschieden, also weg von dem tief emotional verwurzelten Glauben in diesen neuen Glauben an Jesus Christus. Und jetzt die Gefahr, dass sie die Leiden nicht mehr aushalten und Veränderung schenken. Und Veränderung erwirken wollen. Und da habe ich mir und auch letzten Sonntag Thorsten die Frage in die Mitte geworfen, was würde er uns heute schreiben? Was wäre der Inhalt, wenn der Brief nicht Hebräerbrief heißt, sondern an die Christen in dem 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert? Was wäre der Inhalt? Welche Themen würde er aufgreifen? Stehen wir auch in der Gefahr, Kompromisse zu machen? Stehen wir auch in der Gefahr, Dinge von dieser Welt, die sich verändert in Struktur und in allem möglichen, Kompromisse einzugehen? Oder betrifft uns das nicht? Ich glaube, wenn da so ein Brief verfasst würde, der wäre hoch emotional, weil unsere ganze Gesellschaft ja immer mehr in eine liberale Gesellschaft und sich löst von dem Grundgesetz, das auf den 10 Geboten fußt. Und die Gesellschaft verlässt dieses Fundament. Und die Frage ist, was würde man heute an uns schreiben? An die zweite Generation. Jesus, das bessere Opfer, die Stifthütte und der Opferdienst. Wir haben hier die Stiftshütte und man sieht den Zaun und vor allem sieht man das Becken hier und man sieht den Altar und hinten das Zelt. Dies ist eine, und das ist wichtig, dies ist eine Stiftung Gottes. Es ist nicht eine menschliche Erfindung. Das hat nicht Mose erfunden. Das ist genauso gestiftet worden von Gott, dem Vater, wie er Jesus Christus gestiftet hat. Also nicht eine menschliche Erfindung. Und der Ablauf von diesem Tempeldienst war, dass die Tiere kamen, geschlachtet werden und dann hat der Sünder seine Hand auf das Tier gelegt. Eine symbolische Übertragung meiner Schuld und meines Vergehens auf dieses Tier. Das Tier wurde geschlachtet, das Blut wurde aufgefangen und dieses Blut nun hat man benutzt, um den Altar zu besprengen und auch die Person. Damit bewirkt man, dass die Sünden nicht so vergeben sind, wie sie sein, wie das Christus kann. Aber es gab, so schreibt die Schrift, es gab eine äußere Reinigung. Also wie wir im vorher gelesen haben, dass das Blut von Tieren uns nicht reinwaschen kann. Das geht nicht. Aber Gott hat das gestiftet und er hat mit Mose ja auch das Gesetz und die ganze Priesterschaft und alles hat er uns gegeben oder den Juden gegeben. Also Opferaltar und das Wichtige ist, wichtig in diesem Gottesdienst war nicht das Zelt, und auch nicht als Salomos Tempel und später der Tempel von Herodes stand. Das war gar nicht wichtig. Wichtig ist das Opfer. Und das ist heute auch noch so. Es ist nicht wichtig, wie der Saal aussieht. Und es ist nicht wichtig, ob wir zum Beispiel im Vatikan drin sind. Das ist alles vergänglich und unwichtig und bringt überhaupt nicht uns weiter. Sondern wichtig ist das Opfer, hier das Tieropfer, und in unserer christlichen Gesellschaft ist das Opfer Jesus Christus wichtig. Alles andere ist unwichtig, ohne Bedeutung, hat gar keine Funktion in den Augen des lebendigen Gottes. Also wichtig ist allein das Opfer. Das Zelt hat dann ein sogenanntes Heiligtum und die andere Seite ein Allerheiligtum und dazwischen der Vorhang. Es war den Priestern ja nur erlaubt, das Jahr über in das Heiligtum zu gehen. In das Allerheiligste durfte einmal im Jahr der hohe Priester reingehen, der sich vorher selber von seiner Schuld reinigen musste, und dann durfte er den Dienst in dem Allerheiligsten ausführen. Ansonsten war das Allerheiligtum verschlossen durch diesen Vorhang, und niemand durfte diesen Raum betreten. Dann kommen wir zu der herrlichen und wunderbaren Person Jesu Christi. Und der ganze Hebräerbrief beschäftigt sich mit dieser Person Jesu. Es beginnt mit: Jesus ist größer als die Engel. Damit, glaube ich, können wir Menschen nicht ganz so viel anfangen, weil wir so in der Tiefe nicht genau wissen und erkennen, was für Funktionen die haben. Die Bibel sagt, sie werden ausgesandt, um uns zu dienen, aber so richtig mit dem Begriff größer als die Engel können wir nicht so viel anfangen. Der nächste ist umwerfend für die Juden. Größer als Moses. Dieser beauftragte und begnadete Mann Gottes hat im Auftrag Gottes den Gottesdienst gestiftet, hat die 10 Gebote, eine Krönung der Weltbevölkerung. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, die so einen Kodex hat wie die 10 Gebote. Keine Religion. Eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was der himmlische Vater eigentlich möchte. Das hat Mose gekriegt. Dann hat er das Priestertum mit den hohen Priestern eingeführt, ein wunderbares Werk. Und jetzt kommt der Hebräerbrief und sagt, Christus ist höher als Mose. Mose ist abgeschafft. Mose hat keine Bedeutung mehr. Mose gehört zu dem alten Bund. Jetzt gilt nur noch Christus. Christus ist größer als Moses. Und Christus ist zum neuen Gesetzgeber geworden. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die 10 Gebote aufzulösen. Nein, aber ich bin gekommen, euch ein neues Gebot zu geben. Und dieses neue Gebot heißt Liebe. Aber nicht Liebe im menschlichen Sinn der Definition, sondern Liebe in der Definition des Korintherbriefes. Liebe ist langmütig, das heißt ja Geduld. Liebe ist sanftmütig. Wir leben ja sicherlich in einer sanftmütigen Welt, oder? Liebe ist barmherzig. Also Barmherzigkeit, das sind so die Gebote, dieses neue Gebot, das Jesus an seine Nachfolger und an diese Welt gerichtet hat. Ein neues Gesetz, ein Gesetz der Liebe. Und wir sehen heute auch in unseren christlichen Ländern Gesetz der Gewalt, des Unrechts, das Prinzip des Stärkeren. Das ist nicht Gesetz Jesus. Und wenn diese schrecklichen Dinge in den Kirchen geschehen und man mit Macht arbeitet und seine Position ausnützt, dann handelt man gegen das Gesetz Jesu Christi und ist kein Jünger Jesus. Keiner. Das sind Jünger, die das Gesetz Jesu, das Liebesgebot Jesu erfüllen. Jesus hat dann auch Gesetze entschärft. Er hat gesagt, der Sabbat, wie ihr ihn seht, ist von Gott nicht so gemeint. Und hat ihn großzügiger ausgelegt. Die Beschneidung, die ihr machen müsst, die ist nicht mehr gesetzt. Ihr könnt sie machen, aber ihr müsst sie nicht. Die sind nicht heilsnotwendig. Das ist offen. Aber das Gesetz der Liebe, da legt Jesus großen Wert. Christus ist größer als das Opfer des alten Bundes. Das alte Bund hat Opfer gefordert und man hat das in Form von Tieren gebracht und das Zentrum des Alten Testamentes war, wie vorher erwähnt, das Opfertier. Also wir können der ganze Klimbim um unsere Heiligtümer heute oder auch damals bei den Juden können wir völlig vergessen, weil die bringen uns nicht. Es hat im Altertum, im Judentum nur das Opfer zu dieser äußeren Reinigung geführt. Und jetzt ist Christus größer, also sein Opfer ist weit über dem Opfer der Tiere. Es ist größer als das, weil er mehr kann durch sein Opfer als die Tiere. Er kann Sünden ewig vergeben. Ewig. Wie viel Lasten tragen Menschen in ihrem Leben rum? Und werden die Schuld nicht los. Und hier ist ein Opfer gebracht worden, Jesu, der fähig ist, willens ist, wenn man ihn anruft, unsere Lasten von unserer Seele wegzunehmen. Uns eine ewige, sichere, bleibende Erlösung zu geben. Nicht nur eine äußere Reinigung, sondern er sagt, ich mache eine innere Reinigung. Du wirst von innen her gereinigt und aus Liebe zu dem schreibe ich mein Gesetz in dein Herz. Dass das dir so nahe ist. Wir haben eine intime Gemeinschaft. Das Tieropfer konnte das nicht bringen. Jesus konnte das vollbringen, kann das in uns erwirken. Unsere schlichte und einfache Aufgabe ist, unser Herz zu öffnen und sagen, Jesus, komm in mein Herz. Ich möchte dir meine Sünden bekennen. Zieh ein und verändere mich. Das Opfer Jesu braucht keine Zeremonie. Es braucht das nicht. Jesus genügt. Wir müssen nicht noch besser werden. Also bevor ich das Gebet sprechen kann und ich habe so mit dem Lügen und anderen Dingen, ist ja wurscht was, habe ich Probleme, ich muss das zuerst ablegen, dann kann ich zu Jesus kommen. Nein, völlig falsch. So wie du bist, mit dem ganzen Bettel deines Lebens, sollst du kommen. Versuche nicht, dich besser zu machen. Es wird nicht gelingen. Komm, wie du bist. Beladen mit all dem, was dich quält. Komm so zu diesem besseren Opfer Jesu Christi. Und er wird dann Neues daraus machen. Er ist ein großartiges Opfer. Der Opferbegriff, er wird spirituell verwendet, also eine kultische Handlung, ein Opfer bringen, Tiere, Speiseopfer und leider gab es auch Menschenopfer. Dann gibt's den Begriff Opfer im Justizwesen, also strafrechtlich. Dort wird man ein Opfer durch eine Straftat oder ein Ereignis daraus unmittelbar oder mittelbar physisch, psychisch und oder materielle Schäden entstanden sind. Das ist die juristische Definition von einem Opfer. Und dann gibt's noch die berühmte Jugendsprache, die stellt ja ganz viel auf den Kopf und die sagt heute, du bist ein Opfer. Damit meinen sie verachten denjenigen, den sie als Opfer bezeichnen, oder er ist ein Schwächling oder ein Weichling oder ein hilfloses Ding. Die heidnischen Opfer hatten eigentlich als Hintergrund, ich gebe, du gibst. Also ich opfere Speiseopfer und ich will dann diese Gottheit gut einstellen, dass er mich sieht. Und wenn ich ihm jetzt das opfere, das Essen, erwarte ich von ihm, dass er meine Felder segnet. Also der heidnische Gedanke ist, ich gebe dir ein Opfer, wie immer das auch aussieht. Und wenn es Kriege gab im Alten Testament, dann lesen wir, dass die Kriegssituation so katastrophal waren, dass der König hingegangen ist und seinen Sohn geopfert hat, in der Hoffnung, diese Gottheit da oben zu versöhnen. Das ist ein Gedanke, mit dem man sehr vorsichtig sein muss, weil der ist ganz schnell auch in unserem Leben. Dann gibt's die so konfessionell gläubig sind, die nicht unbedingt Speiseopfer oder solche Dinge opfern, sondern sie opfern Zeit und andere Wertdinge, die sie als wertvoll erachten, die opfern sie für Jesus und wollen damit signalisieren, Jesus, du bist mir wichtiger oder das Himmelreich ist mir wichtiger als die geopferten Gaben. Wenn jetzt hier der Hintergedanke ist, dass ich das tue, damit ich aufgenommen von Jesus Christus, dann sind wir auf dem Holzweg mit unseren Gaben. Wir opfern aus Liebe zu ihm und nicht, dass wir angenommen werden. Das ist eine Beleidigung des Werkes Jesu Christi. Es bedarf kein Opfer, dass du angenommen wirst. Jesus allein genügt. Das Opfer auf Golgatha reicht aus, um dich zu erlösen. Opfere weiterhin für den Herrn. Das ist schön. Aber nur aus Liebe zu ihm. Herr, ich tue das für dich. Ich erwarte keinen Preis und gar nichts. Ich liebe dich. Ich habe verstanden, was das bedeutet, erlöst zu sein. Und deshalb tue ich das. Deshalb singe ich für dich. Deshalb mache ich Dienst hier im Feld und überall aus Liebe. Nicht, weil ich denke, ich komme dann eher in den Himmel. Nein, das ist heidnisches Denken und nicht biblisches Denken. Jesus, das bessere Opfer. Im Alten Testament sind die verschiedenen Opfer aufgezeigt. Wir haben also das Sündopfer, wir haben Schuldopfer, wir haben Brandopfer und Friedensopfer. All diese Opfer sind mit Tod verbunden. Überall, wenn ein Jude geopfert hat, diese Dinge, musste ein Tier sterben. Ein Tier musste sterben, um zum Beispiel das Friedensopfer. Also eine innige Gemeinschaft mit Gott wollte man da symbolisieren. Überall Tod und Blut fließen. Dann gibt's noch das Speiseopfer, das kommt unserem Erntedankfest so ein bisschen nahe. Da wollte man Gott oder hat man Gott die Erstlingsfrucht gebracht vom Feld. Da ist kein Blut geflossen, bei allen anderen schon. Und nun sagt der Hebräerbrief, Christus allein. Das heißt, all diese Opfer sind in der einen Person Jesus Christus vereint. Es braucht nichts mehr. Wenn ich Gemeinschaft, engere, innigere Gemeinschaft mit ihm pflegen will, muss ich ihn anrufen, Jesus. Ich muss nicht irgendwas tun oder irgendwas Besonderes leisten. Nein, Jesus ist das Zentrum. Er wird dafür sorgen, dass die Gemeinschaft inniger wird. Wenn du Sünde und Schuld hast oder Verfehlungen, dann musst du zu ihm mit dieser Schuld gehen. Er allein auf dieser Welt kann sie dir wegnehmen. Ich weiß, wir machen uns nicht beliebt, indem wir sagen, Jesus allein. Aber ich bin so getröstet, das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus. Auch nicht über ein Selbstmordattentat oder sonstige Dinge, die in dieser Welt geschehen. Das ebnet nicht den Weg zu Gott. Niemand auf dieser Welt kommt zu Gott, dem Vater, denn über das bessere Opfer Jesus Christus. Warum war dann ein neuer Bund notwendig? Ich glaube, so langsam wird's klar, weil der Alte das nicht wirken konnte, was der Neue bewirkt. Es musste also etwas Neues geschehen, damit eben da Wunderbares geschehen kann. Und so als Beweis hat Gott geschenkt, als damals Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Und das wird dann im Neuen Testament ausgelegt. Der Vorhang ist zerrissen. Das heißt, der Zugang zum lebendigen Gott ist durch Jesus Christus möglich. Und wir dürfen in das Allerheiligste vor Gott, dem Vater, treten. Und durch die Gnade Jesu dürfen wir zu diesem Gott sagen, mein Vater. Der Vorhang ist zerrissen, Neues ist geschehen. Jesus, das bessere Opfer. Jesus, das einzige und einmalige Opfer, das Versöhnung mit Gott brauchte. Ich versuche das in einem Bild darzustellen. Wir haben hier eine Brücke und ich vergleiche, dass alle Menschen, die Religion betreiben, die versuchen von sich aus zu Gott hinzukommen. Sie tun alles Mögliche. Sie zähmen sich. Sie versuchen, gut zu leben, nicht zu sündigen. Sie bemühen sich. In anderen Religionen versuchen sie, eben wie schon erwähnt, ein Selbstmordattentäter zu sein, um dann dabei den Sprung in den Himmel zu erreichen. Es sind alles Versuche von uns Menschen zu Gott hin. Im Alten Testament haben wir gelehrt oder gelernt, Gott ist auf die Welt gekommen, nicht Menschen. Gott war der Stifter des Alten Bundes. Und nicht die Menschen haben das erfunden und nun im Judentum versucht, so Gott zu erreichen. Nein, Gott hat das gespendet. Im Neuen Testament ist etwas Grandioses geschehen. Gott hat einen Weg gebaut. Ein Weg zu uns Menschen. Über das Kreuz. Gott ist der, der das gemacht hat, mit seinem Sohn Jesu. Keine menschliche Erfindung, sondern eine Stiftung des wahren heiligen Gottes, der diesen Weg nun gegangen ist. Das ist heutzutage so, dass die Botschaft an die Menschen gepredigt wird. Es wird verkündet, wie Menschen sind Sünder, wir können uns selber nicht helfen und erlösen, wir brauchen Hilfe. Und dann ist irgendeine Verkündigung, wo auf Jesus hingewiesen wird. Der eine hört sie, der andere lacht drüber. Dieser hört drauf. Er geht hin vor das Kreuz und dann geht er in diesen intimen Bereich zwischen Mensch und Christus. Da rein geht er. Und dann bekennt er da drin seine Sünden. Vater, ich habe gestohlen, gelogen. Ich bin immer unanständig, frech zu meiner Frau und was so alles unser Leben belastet. Das wird jetzt hier bekannt. Hier, das ist mein Leben. Und es tut mir leid. Und ich bitte dich, nimm mich doch als dein Kind auf. Und dann steht in der Schrift, in Micha 7, er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Sie sind weg. Glaubt mir, Gott vergibt viel besser, als du dir selber vergibst. Wir sind manchmal so dumm, wenn wir einen großen Blödsinn gemacht haben. Also ich meine Frau sehr enttäuscht habe, dann bin ich über mich selber enttäuscht. Dann entschuldige ich mich bei Gott, dem Vater, dann bei meiner Frau und dann glaubt ihr, ich bin frei? Nee, weil ich Trottel mir selber nicht richtig vergeben kann, aber nicht zu Gott. Wenn ich ihm das bekannt habe, ist es weg. Und dann sage ich zu mir, René, was trägst du Unnötiges mit? Er hat dir vergeben, vergib dir auch. Nimm diese Vergebung an. Dann ist sie weg, die Schuld. Und wir sind neu geworden und dürfen den Weg mit Jesu gehen. Bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, finde ich, gehört das auch dazu. Ich weiß, dass wir angeklagt werden. Ich weiß, dass man uns vorwirft und sagt, ihr droht mit der Hölle. Nee, wir drohen nicht. Wir lassen es den Menschen ganz frei. Sie dürfen entscheiden. Darf ich ein Bild gebrauchen? Mein Sohn hat zu Hause einen Ofen eingebaut neben der Zentralheizung und der ist so toll, dass er das ganze Haus heizen kann damit, natürlich mit Holz. Wo steht er? Im Wohnzimmer. Jetzt das Dumme daran ist, die Dinge werden echt heiß. Und wehe, einer von seinen Kindern fasst an diesen Ofen ran. Die Tochter von meinem Bruder hat das leider gemacht. Sie ist schon älter und trägt heute noch die Narben. Also hat mein Sohn gedacht, das will ich meinen Kindern nicht antun, weil ich sie liebe. Und er hat dann um den Ofen so ungefähr 2-3 Quadratmeter abgegrenzt mit einem Metallzaun, dass seine wilden Töchter nicht kommen und da einfach ranfassen und ewige Narben hat. Nun, wenn jetzt ein Besucher reinkommt, ich, dann habe ich gedacht, schöne Vorsorge. Ich finde das gut, was du machst. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder die Finger verbrennen. Dann kommt ein anderer Besuch und sagt, also, lieber Herr, Sie tun die Freiheit dieser Kinder beschneiden. Da gibt's 2 oder 3 Quadratmeter von den 50 Quadratmeter, die Sie nicht nützen können. Das ist Freiheitsberaubung. Das dürfen Sie nicht machen. Auch so kann man denken. Ich tendiere zu dem Ersten, weil ich die Kinder liebe. Und ich möchte nicht, dass sie ewige Schäden davontragen. So sieht das Gott. Genauso. Er sagt, lieber Mensch, wie du auch heißt, ich akzeptiere deinen Lebenswandel. Und wenn du ohne mich leben willst, dann akzeptiere ich das. Es ist deine Entscheidung. Aber darf ich dir einfach aus Liebe dir mitgeben, dass dieses Leben am Ende hier auf Erden aus ist, aber oben nicht. Deine Seele wird weiterleben. Und ich möchte als Jesus Christus, ich möchte, dass du da bei mir bist. Und nicht von mir getrennt leben musst. Denn solange du lebst, hast du Chance. Nach dem Tod ist es aus. Also ich möchte dir das nur bei all deinen Überlegungen, ob du den Weg mit mir gehen willst oder nicht, möchte dir das einfach sagen. Bedenke, du musst sterben. Und bedenke, dass es eine Ewigkeit gibt. Du darfst entscheiden. Deine Entscheidung. Und so möchte ich zum Schluss aufrufen. Lass dich versöhnen an Christi Statt. Er liebt dich und ruft dich als Opfer zum Kreuz und möchte dir dort am Kreuz begegnen. Öffne dein Herz für ihn. Er möchte mit dir den weiten Lebensweg gehen. Und ich bin nun nicht mehr der Jüngste. Ich darf sagen, dieser Schritt hat mir viel, viel gegeben. Ich bin durch leidvolle Zeit gegangen und es war nicht immer leicht und über viele Jahre auch arg gelitten. Ich möchte den Weg nicht missen. Jesus hat mich getragen und mich in diesen schweren Stunden getragen. Und ich darf getrost auf mein Ableben, das wohl näher steht als bei vielen anderen, hinschauen. Ich habe Trost und Ruhe gefunden in Jesus. Ich rufe dich auf. Lass dich versöhnen an Christi Statt und geh dann entschieden den Weg und überlege, wo du Kompromisse eingehen kannst und wo nicht. Ich möchte beten. Herr, es ist für mich unfassbar, dieses Werk zu verstehen, was du gegeben hast, vom Himmel gekommen, auf die Erde gelitten und gestorben, dass wir Menschen frei werden von Sünde und Tod. Ich danke dir für diesen neuen Bund. Und ich danke dir, dass er da steht und nichts mehr benötigt. Ich danke dir, dass du mir begegnet bist und ich ein Leben mit dir begonnen werden konnte und du mich geführt hast. Segne, Herr, nun alle, auch hier im Raum und überall, wo sie diese Botschaft hören. Öffne ihr Herz für dein Werk auf Golgatha. Ich danke dir dafür. Amen.